Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Flammen fressen sich durch Notre Dame. Das weltberühmte Wahrzeichen von Paris ist eine einzige Fackel. Teile des Dachs sind bereits eingestürzt. Die Stadt ist in eine Rauchsäule gehüllt und unter Schock. Und damit guten Abend an einem nicht nur für die Menschen in Paris katastrophalen Tag. Dort, wo jedes Jahr Millionen Einheimische und Touristen stille Zeit mit ihrem Glauben verbringen oder religiöse Kunst und Kultur bestaunen, dort lodert seit dem späten Nachmittag das Feuer. Und das breitete sich rasant schnell aus. Rasch stand über der französischen Hauptstadt eine gigantische Rauchsäule. Und die Fragen, war es ein Anschlag? Was hatte diesen verheerenden Brand ausgelöst? Die Kathedrale Notre-Dame liegt im Herzen von Paris auf einer kleinen Insel in der Seine. Von dort berichten Franziska Timmer und Matthias Werth.
Spätestens als die Pariser dieses Bild sehen, wissen sie, ihr Wahrzeichen, Notre-Dame, zerstört. Mittlerweile ist der Großteil des hinteren Anbaus niedergebrannt und die Feuerwehr versucht seit 3 Stunden, die Flammen zu bekämpfen. Es ist kurz vor 19 Uhr, als das Feuer im Dachstuhl der Kathedrale ausbricht, vermutlich bei Renovierungsarbeiten. Es breitet sich rasch über beide Türme aus. Zunächst ist die Hauptkathedrale nicht betroffen, doch die Flammen sind kaum zu bändigen und fressen sich weiter Richtung Hauptschiff. Dies sei eine extrem schwierige Intervention, da das Gebäude riesig und schwer zugänglich sei, so ein ehemaliger Sprecher der Pariser Feuerwehr auf France Info. Die umliegenden Häuser werden evakuiert, alle Zufahrten und Metrostationen gesperrt. Über Verletzte liegen derzeit keine Informationen vor. Seit einem Jahr wird unter anderem der Kirchturm von Notre Dame renoviert. Die Bauarbeiten seien wie täglich um 17 Uhr beendet worden. Demnach sei bei Ausbruch des Feuers kein Bauarbeiter mehr vor Ort gewesen, so der Sprecher von Notre Dame. Präsident Emmanuel Macron und Premierminister Edouard Philippe machen sich zur Stunde ein Bild vor Ort. Via Twitter schreibt Macron: "Ich bin traurig, heute Abend diesen Teil von uns brennen zu sehen." Seine für heute geplante Rede hat er bis auf Weiteres verschoben. Und immer noch versuchen die Feuerwehrkräfte zu retten, was zu retten ist, von der Pariser Notre Dame.
Und für uns ist Matthias Werth in der Nähe von Notre Dame. Matthias, ist der Brand unter Kontrolle?
Das kann man so nicht sagen. Was gelungen ist, ist, dass die umliegenden Häuser, das sind ja auch alles anfällige Altbauten, dass die geschützt worden sind. Dort ist das Feuer nicht übergegriffen und die Bewohner sind evakuiert worden. Das ging alles sehr schnell, muss man sagen. Die Feuerwehr war auch insgesamt sehr schnell vor Ort. Aber was nicht gelungen ist, ist, den Brand in der Kathedrale selber unter Kontrolle zu bekommen. Es wird vermutet, dass dieser Brand tatsächlich bei den Renovierungsarbeiten, wodurch wissen wir noch nicht, ausgebrochen ist und dann rasend schnell auf die Kathedrale selbst übergegriffen hat. Und dann sind zunächst die beiden hinteren, kleineren Türme in Brand geraten. Sie sind ausgebrannt und dann eingestürzt. Nun brennt das Mittelschiff und auch einer der vorderen Türme, vielleicht sieht man das hier hinter mir, hier rücken neue Feuerwehrkräfte an bereits. Der uns zugewandte Turm, der Nordturm, der hat auch Feuer gefangen. Man versucht nun verzweifelt zu retten, was zu retten ist. Man muss wissen, hier sind 250 Tonnen Blei verbaut worden im Mittelschiff. Die schmelzen jetzt, die entstrahlen eine ungeheure Hitze aus und die Feuerwehr kann mit ihren normalen Mitteln dem kaum Herr werden.
Kann man denn und konnte man denn in der Zwischenzeit all die wertvollen Werke innerhalb des Gebäudes in Sicherheit bringen?
Das hat man versucht, aber es ist nicht sehr viel gelungen. Man weiß nicht, wie groß die Zerstörung am Ende sein wird, weil die sind ja auch fest verbaut, diese Gegenstände. Die kann man nicht einfach abhängen und nach draußen tragen. Aber zunächst galt das Interesse tatsächlich dem, dass dieses Feuer nicht auf das ganze Stadtviertel überbringt. Das waren meterhohe Flammen, die hier oben aus dem Kirchenschiff herausgeschlagen sind. Jetzt ist es niedergebrannt, jetzt brennt es unten an der Basis. Die Feuerwehr kann nicht rein in dieses Feuer aufgrund der großen Hitze. Man kann es nur von außen bekämpfen.
Jetzt haben wir gehört, dass es Bauarbeiten gab an der Kirche. Könnten die tatsächlich die Ursache für diesen verheerenden Brand sein?
Das ist eine der Vermutungen und umliegende Experten sagen, das ist die wahrscheinlichste Vermutung, weil es eben hinten dort, wo die Bauarbeiten im Gange waren, wo das Feuer wohl ausgebrochen ist. Ob das wirklich so gewesen ist, das wissen wir nicht. Normalerweise gehen die Franzosen mit ihren Denkmälern, insbesondere wenn es nationale Baudenkmäler sind, wie es ja Notre Dame ist, sehr sorgfältig um bei den Renovierungen. Das ist alles immer sehr gut abgesichert. Ich kenne das von anderen Bauten, die hier in den letzten Jahren renoviert worden sind. Ob das hier der Fall war, ob es Feuerlöschanlagen gab, ob es Sprinkleranlagen gab, das wissen wir zur Stunde nicht. Und das wird sicherlich noch einige Tage dauern, bis man das etwas genauer weiß.
Gibt es im Moment irgendwelche Prognosen von der Feuerwehr, wie lange es dauern wird, bis man diesen Brand unter Kontrolle haben wird?
Nein, wir haben versucht, darüber Informationen zu kriegen. Darüber gibt es nichts Gesichertes. Wie gesagt, die Hitze ist ungeheuer groß. Deswegen ist man gar nicht in der Lage, das vernünftig einzuschätzen. Man hofft, dass es jedenfalls sich nicht weiter ausbreitet. Und man hofft sehr, dass der eine Turm, der Feuer gefangen hat, dass der gerettet werden kann und der andere auch. Die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, ist hier vor Ort gewesen. Macron war auch da, der Premierminister ebenfalls. Anne Hidalgo, die Bürgermeisterin, hat zugesichert den Parisern und den Franzosen, dass man alles tun wird, um Notre Dame so schnell wie möglich wieder aufzubauen.
Danke, Matthias Werth, für den Moment. Wir schalten am Ende der Sendung gegebenenfalls noch einmal zu Ihnen nach Paris und kommen derweil nach Deutschland. Als Martin Winterkorn noch bei VW das Tempo vorgab, da warb der Konzern in den USA gerne mit einem Golf Clean Diesel, also einem sauberen Diesel. Und hierzulande versprachen die Wolfsburger Autobauer mehr Fahrspaß, weniger Verbrauch und meinten damit auch den Ausstoß von Kohlendioxid. Winterkorn gab im September 2015 wegen manipulierter Dieselabgaswerte seinen Job auf und muss sich nun im Rückblick fragen lassen, was er wohl wusste von den Betrügereien und wann er davon erfahren hat. In den USA ist er schon angeklagt und für die Staatsanwaltschaft in Braunschweig steht die Antwort nun auch fest. Das waren keine Kratzer am Lack. Winterkorn habe von den Schummeleien gewusst und sie gedeckt. Jörg Isen über eine Anklage in Deutschland.
Es passt VW-Konzernchef Herbert Diess heute überhaupt nicht ins Konzept. Eigentlich will er auf der Automesse in Shanghai Elektroautos präsentieren. Weil aber stattdessen fast nur noch Reaktionen auf die Anklage gegen Ex-Vorstandschef Winterkorn erwartet werden, greifen die Pressesprecher ein.
Wir können keinerlei Kommentare zu der Anklageerhebung der Staatsanwaltschaft in Braunschweig abgeben. Deswegen sind alle Fragen an den Dr. Diess in dem Zusammenhang bitte überhaupt nicht sinnvoll, weil wir dazu nichts sagen.
Um ihn geht es, Martin Winterkorn, 71 Jahre alt, einst mächtigster Manager Deutschlands und seit heute Angeklagter. Vorwurf, mehrere gemeinschaftlich begangene Straftaten mit vier anderen Führungskräften bei der Entwicklung einer illegalen Abgasvorrichtung für VW-Dieselautos.
Dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden Dr. Winterkorn wird tateinheitlich ein besonders schwerer Fall des Betruges, ein Verstoß gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb sowie eine Untreue vorgeworfen.
Nach NDR-Informationen konzentriert sich die Staatsanwaltschaft bei Winterkorn auf die Frage, ob der Vorstandschef im Mai 2014 darüber informiert wurde, dass amerikanische Behörden die illegalen Abschalteinrichtungen bei VW Dieselmotoren suchen. Winterkorn hat Diess auch bei Zeugenaussagen vor einem Berliner Untersuchungsausschuss stets bestritten. Er habe erst im September 2015 von dem Dieselbetrug erfahren. Die Staatsanwaltschaft vermutet ein klares Motiv dafür, dass er nicht schon 2014 über diesen Verdacht der Behörden informiert habe.
Die Angeschuldigten hätten in dem Bestreben gehandelt, dem Unternehmen möglichst hohe Verkaufszahlen mit einem möglichst hohen Gewinn zu verschaffen. Von dem wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens hing letztlich auch das Einkommen der Angeschuldigten, insbesondere deren vertraglich vorgesehene Bonuszahlung, ab.
Diese nach Ermittlung der Staatsanwaltschaft zu Unrecht erhaltenen Zahlungen zwischen 300.000 und fast 11 Millionen Euro sollen zurückgefordert werden. Außerdem drohen den Beschuldigten Freiheitsstrafen zwischen 6 Monaten und 10 Jahren.
Eine Anklage und das System VW. Der Kommentar von Thorsten Habke vom Norddeutschen Rundfunk.
Die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen. Viele haben gedacht, dass sich auch beim VW-Dieselbetrug dieses Vorurteil bestätigt. Sie haben sich geirrt. Martin Winterkorn war zwischenzeitlich Deutschlands bestbezahlter Manager. Er hat den Machtkampf mit VW-Patriarch Ferdinand Piëch gewonnen. Aber nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft gehört er auf die Anklagebank. Natürlich, Auch die Staatsanwaltschaft geht nicht davon aus, dass Winterkorn den Betrug persönlich angeordnet hat. 2006 hackten offenbar Motorenentwickler aus, was Volkswagen später Milliarden kostete. 8 Jahre danach soll Winterkorn Kenntnis von der Betrugssoftware erlangt haben. Die Beweisführung dafür ist nicht einfach. Es gibt eben nicht das eine Dokument, den einen Vorstandsbeschluss der Winterkorn belastet. Aber aus vielen Indizien und Aussagen ergibt sich nach Auffassung der Staatsanwaltschaft ein eindeutiges Bild. Martin Winterkorn wusste im Mai 2014 über den Betrug Bescheid. Er stoppte ihn nicht, deshalb ist er schuldig. Natürlich gilt für Winterkorn die Unschuldsvermutung. Noch ist die Anklage nicht zugelassen, noch ist er nicht verurteilt. Und vielleicht gelingt es ihm und seinen Anwälten ja tatsächlich, die Richter von seiner Unschuld zu überzeugen. Aber dass der VW-Betrug das Werk einiger weniger Entwickler ist, wie es Volkswagen lange weismachen wollte, das ist seit heute Legende. Peinlich ist die Anklage auch für das höchste Gremium bei Volkswagen, das Aufsichtsratspräsidium. Dem gehören unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil und VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh an. Am Tag von Winterkorns Rücktritt bescheinigten sie dem Konzernchef noch ausdrücklich, er habe keine Kenntnis von der Manipulation gehabt. Dem widerspricht die Staatsanwaltschaft heute mit ihrer Anklage. Sie will erreichen, dass im Dieselskandal der Große, also der Ex-VW-Chef, nicht laufen gelassen wird.
Thorsten Habke kommentierte. Nach Nordafrika und zu der Frage, ob sich Geschichte wiederholt. Denn wieder haben Demonstranten ihre autokratischen Herrscher gestürzt, wie schon einmal vor 8 Jahren, als der arabische Frühling für viele so hoffnungsvoll begann und dann doch so entmutigend endete. Nach dem Tod Gaddafis tobt in Libyen seit Jahren ein Bürgerkrieg. Große Teile Syriens liegen in Schutt und Asche. Diktator Assad ist aber noch immer an der Macht. Und in Ägypten, wo hier auf dem Tahrirplatz die Demonstranten ihren Herrscher Mubarak einst verjagten, hat das Militär die Macht an sich gerissen und einen Polizeistaat etabliert. Wird es so nun auch den Algeriern und den Sudanesen ergehen? Im Sudan haben sie nicht nur den Diktator gestürzt, sondern wollen nun auch die Generäle loswerden. Und es scheint, als hätten die Demonstranten von heute von den Ereignissen von gestern gelernt, berichtet Daniel Hechler aus Khartoum.
Eine rührende Szene, die Hoffnung macht. Ein Soldat setzt einem jungen Demonstranten seine Mütze auf, Jubel brandet auf. Und doch auch eine Szene, die trügt. Denn noch am Morgen versuchen Soldaten, das Protestcamp vor dem Militärhauptquartier aufzulösen. Die Demonstranten allerdings stellen sich ihnen in den Weg. Die Räumung scheitert vorerst. Wir werden nicht abziehen, bis unsere Forderungen erfüllt sind. Bis dahin werden wir diesen Platz nicht verlassen. Der Machtpoker im Sudan geht in die entscheidende Phase. Militär und Opposition verhandeln über eine neue Regierung. Die Armee besteht auf Schlüsselpositionen, die Protestbewegung auf einem zivilen Kabinett, Ausgang offen. Wir sprechen mit Philipp Jahn von der Friedrich-Ebert-Stiftung über das Internet. Er bezweifelt, dass die alten Eliten liebgewonnene Pfründe und Posten kampflos aufgeben.
Das alte Regime ist ja noch an der Macht, jedenfalls zu großem Teil. Und natürlich haben sie auch ein Interesse, diese Macht zu erhalten. Das Militär, der Sicherheitsapparat, hat ja immer über 70% des Staatshaushalts bekommen, um seine Interessen oder seine Unternehmungen zu finanzieren. Und das wird ein Aushandlungsprozess sein.
Ein Prozess, der Erinnerungen weckt. 2011 zerbricht der arabische Frühling das Machtgefüge im Nahen Osten. In Tunesien, Ägypten, Libyen, Syrien gehen Millionen Menschen auf die Straße, stürzen Langzeitdiktatoren. Hoffnungen auf Demokratie, Menschenrechte, Wohlstand blühen auf und werden bitter enttäuscht. Einige Länder versinken im Bürgerkrieg, in anderen unterdrücken neue Machthaber jeden Protest brutal. Die meisten Bewegungen waren sich darin einig, die alten Machthaber stürzen zu wollen, aber gespalten in der Frage, was stattdessen kommen sollte. Deshalb konnten sie sich nicht gegenüber den Kräften durchsetzen, die das alte Regime wiederherstellen wollten. Sudans Nachbarland Ägypten als mahnendes Beispiel Nil abwärts. 2013 putscht das Militär, präsentiert sich als Vollstrecker des Volkswillens. General Sisi greift zur Macht, lässt Protestcamps räumen, Tausende inhaftieren, schaltet die Opposition aus. In einem Referendum will sich der Autokrat nur noch mehr Macht sichern, seine Amtszeit bis 2030 verlängern. Die Revolution als Fehlschlag.
Die Verbindungen zwischen Sudan und Ägypten sind traditionell sehr eng, nicht nur zwischen dem Regime, sondern auch zwischen der Zivilgesellschaft. Und die Zivilgesellschaft vom Sudan im Sudan hat viel von der ägyptischen Zivilgesellschaft gelernt.
Vielleicht der entscheidende Unterschied zu 2011. Im Sudan wollen sich die Demonstranten nicht spalten, nicht abspeisen lassen mit der Mehr, das Militär auf ihrer Seite zu haben, in der Hoffnung auf einen echten Neuanfang.
Unruhen im Sudan, dieser Skandal in Deutschland, allein diese beiden Themen dieser heutigen Sendung zeigen, was eine Redaktion wie die unsere vor allem tut und tun muss. Über das berichten, was schiefläuft oder große Krisen hervorruft. Nachrichten, die manchen Zuschauer ratlos zurücklassen, das schreiben sie uns zumindest immer wieder. Nun können wir die Welt nicht ändern, sehr wohl aber den Blick darauf. Und wollen in unserer neuen Rubrik Lösungsfinder ab dieser Woche immer wieder Geschichten erzählen, die nicht nur ein Problem, sondern immer auch einen passenden Ausweg zeigen. Und beginnen wollen wir heute mit Menschen, die helfen, andere auf die Welt zu bringen und dabei zugespitzt formuliert selbst vom Aussterben bedroht sind. Es gibt in Deutschland immer weniger Hebammen, trotz steigender Geburtenzahlen, weil die Bedingungen in vielen Krankenhäusern weder Hebammen noch Mütter zufriedenstellen. Doch in Hamburg wurde nun ein Modell ins Leben gerufen, mit dem die Hebammen neuen Mut und sogar mehr Nachwuchs bekommen. Claudia Drechsel über eine gute Idee und eine gar nicht so schwierige Geburt.
Wir hatten eine ziemlich turbulente Nacht heute. Wir hatten irgendwie 6 Geburten und 7 Kinder.
Morgens 7:30, Asklepios Klinik Hamburg-Altona. Dienstbeginn für Hebamme Judith Bockemühl und ihre Kolleginnen. Andere Kliniken klagen über Hebammenmangel. Hier ist jede Schicht gut besetzt.
Natürlich früher, wenn man hier jetzt zu dritt gesessen hätte, hätte man sich natürlich ganz anders aufteilen müssen. Und das ist wirklich ein Luxus, dass wir jetzt eigentlich jede von uns hat ja maximal 2 Frauen, die sie jetzt betreut.
Frauen wie diese junge Mutter. Sie hatte vor 3 Stunden einen Notkaiserschnitt. Früher musste Judith Bockemühl manchmal 5 Frauen gleichzeitig versorgen. Das war zwar günstig für die Klinik, die pro Geburt pauschal bezahlt wird, aber die Hebammen kamen immer wieder an ihre Belastungsgrenzen. Und der Kreissaal musste mitunter schließen, weil das Personal nicht reichte. Mit ganz viel Ruhe kann Judith Bockemühl sich jetzt dem kleinen Emir widmen.
Ich habe es viele Jahre anders erleben müssen und war damit eben auch tatsächlich sehr unzufrieden. Also der Leidensdruck war hoch, da was zu verändern.
2016 entscheiden die Hebammen, so kann es nicht weitergehen, und suchen das Gespräch mit der Klinikleitung. Die ist bereit, einige zusätzliche Hebammen einzustellen, doch keine bewirbt sich bei diesen Arbeitsbedingungen. Und das begrenzte Budget lässt ohnehin kaum Spielräume, hieß es.
Es gibt in Deutschland eine Deckelung, das heißt, wir haben eine Fallpauschale und mit dieser Fallpauschale werden sämtliche Personal- und Sachkosten abgegolten. Das heißt, Sie können sich ja vorstellen, dass es keinen Betrieb gibt, der immer nur miese machen will.
Die Hebammen machen einen Vorschlag. Wenn sie als Angestellte ihre Arbeitsbedingungen nicht verbessern können, dann wollen sie sich alle gemeinsam selbstständig machen in einer sogenannten Partnerschaftsgesellschaft, einem Zusammenschluss von Freiberuflern.
Wir haben abgestimmt, dass wir umstellen wollen. Da waren auch gleich in der ersten Abstimmung 83% der Kolleginnen dafür. Und die anderen sind dann auch nachgezogen.
Judith Bockemühl und die anderen sind jetzt gemeinsam als Hebammenkontor Altona Geschäftspartnerinnen der Klinik. Sie sorgen dafür, dass der Kreissaal jederzeit besetzt ist. Die Klinik arbeitet dafür nur noch mit ihnen. Das Krankenhaus verdient weniger pro Geburt, spart aber Personalkosten. Denn das Hebammenkontor rechnet jede Einzelleistung direkt ab über die Krankenkassen.
Wir verdienen besser. Ich finde, wir werden endlich angemessen bezahlt für unsere Arbeit, die wir hier leisten, für die Verantwortung, die wir tragen. Aber gleichzeitig muss man natürlich im Unterschied zum Angestellten-Dasein auch noch mal sehen, dass ich selber sozusagen ein bisschen mehr in die Zukunft planen muss.
Dass sie nun für Alter und Krankheit etwa selbst vorsorgen muss, findet sie in Ordnung. Für die Krankenkassen ist das Modell etwas teurer. Die Leistungen der Hebammen entsprechen aber endlich wieder ihren eigenen Ansprüchen. Das spüren alle.
Wir haben eine Weiterempfehlungsrate, die jetzt bei 97,5% liegt. Das heißt, die Patienten sind merklich zufriedener. Und das spricht sich eben auch rum. Geburtshilfe ist ein Mundpropagandafach. Und wenn Sie irgendwie hören, dass es irgendwo gut ist und dass Sie gut betreut werden, dann kommen zwangsläufig mehr Patienten.
Die Hebammen in Hamburg-Altona blicken gelassen auf immer mehr Babys in ihrer Klinik.
Das ist etwas, was uns auch sehr, sehr freut. Seitdem wir so arbeiten, wie wir jetzt arbeiten, haben wir, wenn immer wir eine freie Stelle haben, auch sehr viele Bewerberinnen.
Das Modell basiert vor allem auf Vertrauen zwischen Krankenhaus und Hebammen. Wenn das gegeben ist, können alle gewinnen.
Ja, ein Modell, von dem man lernen kann. Kommen wir zurück zu den Nachrichten dieses Tages. Das Bundesverfassungsgericht hat heute eine wichtige Entscheidung über die Inklusion in Deutschland gefasst. Damit beginnt die Nachricht mit Jens Rieber.
Die obersten Richterinnen und Richter entschieden, dass vollbetreute Menschen mit geistiger Behinderung oder psychischen Krankheiten schon bei der Europawahl im Mai mit abstimmen dürfen. Sie müssen dafür allerdings einen Antrag stellen. Die Verfassungsrichter gaben damit einem Eilantrag von FDP, Linken und Grünen statt. In Deutschland leben etwa 80.000 vollbetreute Menschen mit Behinderung. Trotz aller Proteste ist die Reform des EU-Urheberrechts nun endgültig beschlossen. Nach dem Europaparlament haben heute auch die EU-Mitgliedstaaten zugestimmt. Die Reform soll Urhebern für ihre Inhalte im Netz eine bessere Vergütung sichern. Kritiker fürchten, dass Internetplattformen sogenannte Upload-Filter einsetzen, die nicht nur urheberrechtlich geschützte, sondern mehr Inhalte als nötig blockieren. An der Börse haben die Anleger besorgt auf die neuen Manipulationsvorwürfe gegen Daimler reagiert. Die Papiere gehörten zu den DAX-Verlierern. Das Unternehmen steht im Verdacht, die Abgaswerte von Diesel-Geländewagen mithilfe einer unbekannten Software verfälscht zu haben. Zudem soll Daimler versucht haben, die Betrugssoftware heimlich zu entfernen. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Schummeln und Vertuschen würde doppelt schwer wiegen. Das Kraftfahrtbundesamt hat zwar ein Anhörungsverfahren gegen Daimler eingeleitet, anhören allein aber lässt keinem den Atem stocken. Erhärtet sich der Verdacht, könnte dies US-Behörden interessieren. Seit VW ist klar, dort sitzen die schärferen Ermittler, drohen härtere Strafen. Diese Frage treibt sicher noch Daimler-Chef Zetsche um. Auf ihn folgt im Mai planmäßig Ola Källenius, bisher Vorstand für Forschung und Entwicklung. Bei Daimler gäbe es keine Abschaltfunktion, bekräftigte Zetsche 2015 mehrfach. Nach Publikwerden des Dieselskandals bei VW. Diese Aussage gehört nun zu Zetsches Erbe. Sie ist die Messlatte für seinen Nachfolger und für Zetsche selbst, der 2021 den Posten als oberster Chefkontrolleur von Daimler antreten will.
Mit einem Festakt haben die ARD-Intendantinnen und Intendanten in Hamburg an die Gründung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks vor 70 Jahren erinnert. Er wurde nach dem Vorbild der britischen BBC aufgebaut. BBC-Generaldirektor Tony Hall bezeichnete Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit als größtes Kapital des Journalismus. Bis morgen beraten die Intendanten unter anderem über die Weiterentwicklung des digitalen Angebots.
Dieser Moment hier, aufgenommen von einer Handykamera, ist ein sehr privater und doch markiert er das vorläufige Ende einer Staatsaffäre. Deniz Yücel wird im Februar vergangenen Jahres aus türkischer Haft entlassen und von seiner Frau begrüßt. Der deutsch-türkische Journalist hatte ein Jahr lang in der Türkei im Gefängnis gesessen, ohne Anklageschrift. Ein Fall, der zwischen Ankara und Berlin eine politische Krise ausgelöst hatte. Und wenn dieser prominente Fall irgendetwas Gutes hatte, dann dies. Deniz Yücel schuf eine große Aufmerksamkeit für die rund 160 Journalisten, die immer noch in der Türkei eingesperrt sind. Meine Kollegin Pina Atalay hat diesen Fall für eine Dokumentation rekonstruiert und Deniz Yücel für eines seiner äußerst seltenen Interviews besucht.
Ich treffe den Mann, dessen Haft den Tiefpunkt der deutsch-türkischen Beziehungen markiert. Deniz Yücel lebt zurückgezogen an einem Ort, der geheim bleiben soll. Yücel ging als Reporter dahin, wo viele wegsahen. Im Osten der Türkei sollen Sicherheitskräfte im Kampf gegen kurdische Terroristen auch vor der Zivilbevölkerung nicht Halt gemacht haben.
Die Leute hier sagen, dass die meisten dieser Gebäude erst nach dem Ende der Kämpfe vorsätzlich verstört wurden. So, das ist Deniz Yücel, gerade unterwegs in Yüksekon.
Er ist unbequem, zu unbequem, gerät ins Visier der Justiz. Der Vorwurf: Terrorpropaganda. Sein oberster Ankläger, der türkische Präsident.
bir ajan teröristi.
Sie haben diesen Agenten und Terroristen im deutschen Konsulat versteckt. Einen Monat lang. Die deutsche Kanzlerin wollte, dass wir ihn freilassen.
Stattdessen Einzelhaft. In Silivri in Istanbul, Europas größtem Gefängnis.
Das war eine kriminelle Vereinigung, die mich gefangen genommen hat. Das war auf Geheiß von Tayyip Erdogan. Wurde ich festgehalten als Geisel. Ich wurde der Bundesregierung angeboten zum Tausch für Militärs, Ex-Militärs, die im Verdacht standen, am Putschversuch beteiligt gewesen zu sein oder für andere Sachen. Der wollte mich austauschen, wie das Geiseln eben halt so machen. Das ist eine Gangsterbande natürlich.
Seine Wut ist geblieben. Als sich Yücel's Haft hinzieht, wächst in Deutschland der Druck auf die Bundesregierung. Geht sie zu lasch mit der Türkei um?
Wir haben harte Auseinandersetzungen mit den Türken gemacht. Ich weiß nicht, woher Menschen den Eindruck nehmen, wir hätten nichts getan. Was hätten wir machen sollen? Einmarschieren in der Türkei? Hätten wir sagen müssen, wir regeln die Grenze, wir schicken alle Türken nach Hause? Wir machen ein Reiseverbot? Hätte das Herrn Yücel schneller aus dem Gefängnis geholt?
Immer mehr Menschen schließen sich den Free-Dennis-Protesten in Deutschland an. Für sie ist er eine Ikone. Aufmerksamkeit, die vergangenes Jahr den Gefangenen Yücel rund 1700 Kilometer entfernt in seiner Zelle durchhalten lässt.
Ohne diese Solidarität hätte ich das nicht geschafft. Dieses Gefühl und diese Angst, dass man hier jetzt vergessen wird von aller Welt und da verrottet, das war schon sehr stark.
In keinem anderen Land sitzen so viele Journalisten hinter Gittern wie in der Türkei. Was ihm als kritischer Reporter drohen konnte, war Yücel durchaus bewusst.
Es ist ja eine Abwägungssache, wohl wissend, dass das mit Risiken verbunden ist. Also naiv ist er ja nicht. Er wusste schon, was ihm blühen könnte.
Als Deniz Yücel ein Jahr in Haft sitzt, kommt endlich Bewegung in den Fall.
Seit genau einem Jahr ist Deniz Yücel im Gefängnis. Wann kommt er frei?
Onun kararını ben vermiyorum.
Das entscheide nicht ich. Die Gerichte entscheiden das. Ich hoffe, dass er in kurzer Zeit freigelassen wird. Ich bin der Meinung, dass es in kurzer Zeit eine Entwicklung geben wird.
Zwei Tage später. Erste Schritte in Freiheit. Ein Kuss und der Petersilienstrauß für seine Frau. Die einzigen Blumen, die es im Gefängnis gibt. Doch statt zum Flughafen will Yücel erst in seine Istanbuler Wohnung. Will eine Videobotschaft senden.
Ich weiß immer noch nicht, warum ich vor einem Jahr verhaftet wurde. Genauer, warum ich vor einem Jahr als Geisel genommen wurde. Und ich weiß auch nicht, warum ich heute freigelassen wurde.
Erst viele Stunden nach seiner Freilassung verlässt Deniz Yücel die Türkei. Eine Rückkehr ist vorerst ausgeschlossen.
Tja, denn Deniz Yücel ist zwar frei, bleibt aber angeklagt in der Türkei. Die ausführliche Dokumentation über die einjährige Haft des Journalisten sehen Sie gleich im Anschluss an diese Tagesthemen. Hand aufs Herz. Hätten Sie gedacht, dass einmal das wichtigste menschliche Organ frisch aus einem 3D-Drucker kommt? Das genau ist Wissenschaftlern nun gelungen, auch wenn das derart Entstandene nur etwa so groß ist wie das Herz eines Hasen. Die Nachricht, die heute aus Israel kam, ist deshalb besonders bemerkenswert, da erstmals ein Herz aus menschlichem Gewebe erzeugt wurde und damit später aus den eigenen Zellen eines Patienten ein Organ geschaffen werden könnte, das dieser nicht mehr abstößt. Susanne Glass über die neue Hoffnung, künftig ein Herz geschenkt zu bekommen.
Seit heute Mittag stehen in diesem Labor der Tel Aviver Universität die Telefone nicht mehr still. Seitdem sie ihren Durchbruch nach 4 Jahren Forschung präsentiert haben. Mit Hilfe eines 3D-Druckers geschaffen, ein menschliches Herz im Miniaturformat, der Größe einer Kirsche oder eines Hasenherzes. Es ist das erste Mal, dass es gelungen ist, ein ganzes Herz mit Zellen und Blutgefäßen nachzubilden. Ein großer Fortschritt bei der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie ein möglicher Ersatz für Spenderherzen, die ohnehin rar sind. Besonders wichtig dabei, all die anderen Herzen, die bisher gedruckt wurden, stammten, soweit wir wissen, aus synthetischen Stoffen oder anderen Materialien, aber nicht vom Patienten selbst. Sie haben jetzt erstmals die Gewebezellen des Patienten genutzt, um daraus eine Art Tinte für den 3D-Drucker herzustellen. Der Patient als Spender seines eigenen Herzens. In diesem Fall hoffen wir, nach einer Transplantation verhindern zu können, dass der Körper das neue Herz als Fremdkörper abstößt. Und wir hoffen, dass sich das Organ voll im Körper integriert, also etwa auch mit dem Nervensystem und dem Blutsystem interagiert. Als nächstes, so die Forscher, müssten sie ihren gedruckten Herzen beibringen, wie echte zu schlagen. Die Zellen seien zwar in der Lage, sich zusammenzuziehen, hätten aber bisher nicht die Fähigkeit zu pumpen. Nur eine von vielen Herausforderungen, die jetzt anstehen. Bis alle bewältigt sind, wird es nach Ihrer Einschätzung noch mindestens 10 bis 15 Jahre dauern.
Seit dem frühen Abend brennt in Paris die weltberühmte Kathedrale Notre-Dame. Teile der Kirche sind bereits eingestürzt. Wir haben am Anfang der Tagesthemen bereits darüber berichtet und schalten jetzt noch einmal zu Matthias Werth, der den Großbrand an der Kathedrale Notre-Dame beobachtet. Matthias, gibt es Neues zu berichten?
Also wir haben jetzt von den Feuerwehrleuten nichts Neues mehr gehört. Aber was man hier erleben kann, ist wirklich, dass Tausende von Parisern und auch Touristen hierher gekommen sind, sind in genügendem Sicherheitsabstand hier, aber es sind wirklich herzerreißende Szenen hier, denn hier brennt ein nationales Denkmal, das muss man wissen, nicht nur eins für die Nation Frankreich, sondern natürlich auch für den großen Teil der gläubigen Katholiken in Frankreich. Die Mehrheit der französischen Bevölkerung sind Katholiken und dies hier ist wirklich ein Symbol der Franzosen. Wir erinnern uns, als damals die Terrorattentate waren, die Menschen sind, obwohl es ein laizistischer Staat ist, wo Staat und Kirche sehr stark getrennt sind, sind hier zu Notre-Dame gekommen, haben hier der Toten gedacht, haben hier versucht, ihre Trauer zu leben. Und dieses Mahnmal droht nun ganz einzustürzen. So ist die Situation im Moment. Und hier weinen die Menschen. Vorhin ist ein Feuerwehrwagen hier gefahren. Die haben sich abgelöst, die Feuerwehrleute. Der wurde von den Menschen beklatscht, weil die natürlich wissen, was für einen verzweifelten Kampf die da drüben in der brennenden Kirche immer noch leisten. Man muss sich die Hitze mal vorstellen. 250 Tonnen Blei sind dort am eingeschmolzen und strahlen eine ungeheure Hitze aus. Man kommt überhaupt nicht richtig ran an den Brandherd. Und das haben die Menschen verstanden und haben den Feuerwehrleuten applaudiert.
Matthias Werth, vielen Dank für Ihre Eindrücke und Informationen für den Moment nach Paris. Ja, und uns bleibt nach diesen traurigen Berichten und Bildern aus Paris noch ein Blick auf das Wetter. Und wir schalten zu Carsten Schwanke. Carsten ist der richtige Name. Entschuldige, geht's sonnig in die nächsten Tage?
Definitiv. Also vom Wetter wirklich mal gute Nachrichten. So sieht die Sonnenscheinausbeute für den Norden Deutschlands und für weite Teile Deutschlands aus. Hier ein Beispiel Hamburg. 12 bis 13 Stunden jeden Tag. Das heißt, es geht also fast auch wolkenlos durch die nächste Woche. Das heißt aber im Umkehrschluss, der für die Natur wichtige Regen, der wird in den nächsten Tagen auch nicht fallen. Im Südwesten unseres Landes, das ist sozusagen die kleine Ausnahme, hier am Beispiel von Freiburg. Da sieht es allerdings für die nächsten beiden Tagen etwas trüber aus. Hier ziehen Wolken auf. Noch nicht in den nächsten Stunden. Die Nacht bleibt also meistens sternklar. Die Temperaturen gehen deshalb nochmal weit zurück und vor allem in den Mittelgebirgen kann es nochmal leichten Frost geben. Morgen Vormittag viel Sonnenschein, aber im Südwesten kommen die ersten Wolken ein und am Nachmittag werden diese Wolken dichter und etwa von der Eifel bis zum Schwarzwald wird es am Nachmittag leicht anfangen zu regnen. Sonst eitel Sonnenschein. Die Temperaturen erreichen verbreitet 16 bis 20 Grad, unter diesen Regenwolken am Nachmittag nur noch 11 bis 13 Grad. Zu den weiteren Aussichten viel Sonnenschein, aber auch am Mittwoch noch einmal im Westen und im Südwesten diese Wolken, die noch immer etwas Regen bringen, Temperaturen 17 bis 20 Grad, der Donnerstag dann schon verbreitet über 20 mit 20 bis 23 Grad. Und das sind die Temperaturen, die wir auch Richtung Ostern bei uns zu erwarten haben.
Vielen Dank dafür, Carsten. Und hier im Ersten folgt jetzt die schon angekündigte Story im Ersten über Dennis Yücel. Das Nachtmagazin mit Konstantin Schreiber meldet sich heute um 0:15 Uhr. Und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Schönen Abend.